World Politicast, ein Podcast über aktuelle Forschung zur Weltpolitik.
Herzlich willkommen bei World Politicast. Am vergangenen Sonntag, den 3. September 2017, wurde von seismologischen Messstationen ein Erdbeben mit der Stärke von 6,3 auf der Richterskala gemessen, auf das ein zweites, weniger starkes Erdbeben mit einer Stärke von 4,6 folgte. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich nicht um ein natürliches Ereignis gehandelt hatte, sondern um den 6. Nuklearwaffentest Nordkoreas. In einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates gab die Botschafterin der USA, Nikki Haley, darauf zu verstehen, dass die Geduld Washingtons angesichts einer Serie von Raketen- und Nuklearwaffentests zu Ende gehe.
Despite our efforts over the past 24 years, the North Korean nuclear program is more advanced and more dangerous than ever. They now fire missiles over Japanese airspace. They now have ICBM capabilities. They now claim to have tested a hydrogen bomb. And just this morning, there are reports that the regime is preparing for yet another ICBM launch. To the members of the Security Council, I must say, enough is enough.
Verteidigungsminister James Mattis erklärte, dass auf jede Bedrohung der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten eine massive militärische Antwort folgen werde, und Präsident Trump verkündete über Twitter, dass er Handelsbeziehungen mit allen Staaten beenden wolle, die mit Nordkorea im Geschäft sind. Ganz nebenbei bemerkt, würde dies auch ein wohl wenig wahrscheinliches Ende der Handelsbeziehungen mit China bedeuten. Auch wenn sich die Drohgebärden derzeit verschärfen, werden die Vereinigten Staaten und Nordkoreas Nachbarstaaten wohl längerfristig mit Nordkorea als Nuklearwaffenstaat leben müssen. Angesichts des zu erwartenden massiven Schadens einer militärischen Intervention werden die USA und vor allem Südkorea wohl von einem Waffengang absehen, wenn auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass einer Eskalation der Worte auch eine Eskalation der Taten folgen könnte. Sanktionen haben sich andererseits ebenso als nicht effektiv erwiesen und der Weg einer Annäherung über Diplomatie scheint derzeit versperrt. Wenn also Nordkorea de facto ein Nuklearwaffenstaat bleibt, stellen sich zwei Fragen. Die erste Frage ist, welche Nuklearwaffenstrategie Nordkorea verfolgen könnte. Im Zusammenhang damit ist die zweite Frage, ob und wie Abschreckung gegenüber Nordkorea funktionieren könnte. In der heutigen Folge des World Politicast möchte ich einige Antworten auf diese Fragen geben. Blicken wir zunächst auf den Test des vergangenen Sonntags. Nordkorea hat kurz vor dem Test Bilder von Kim Jong-un veröffentlicht, die ihn bei der Inspektion eines Objekts zeigen, das als zweistufige Wasserstoffbombe identifiziert wird. Eine solche Nuklearwaffe besteht aus zwei Sprengsätzen. Der erste erzeugt durch eine nukleare Kettenreaktion genug Druck und Hitze, um eine Fusion der Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium in einen zweiten Sprengsatz auszulösen. Diese Fusion setzt ihrerseits eine enorme Sprengkraft frei. So können Wasserstoffbomben eine Sprengkraft im Bereich von mehreren hundert oder sogar tausend Kilotonnen TNT haben. Den nordkoreanischen Test vom vergangenen Sonntag ordnen Experten im Bereich von 100 bis 150 Kilotonnen ein, wobei es sich hierbei um eine erste Schätzung handelt. Diese Schätzung wird in der nächsten Zeit verfeinert werden, wenn es gelingt, radioaktive Partikel in der Atmosphäre zu sammeln, die weitere Rückschlüsse auf die Charakteristika des Sprengsatzes zulassen. Erschwert wird dies aber wiederum durch den Umstand, dass Nordkorea seine Sprengsätze unterirdisch und in großen Tiefen testet. Fraglich ist derzeit noch, ob es sich tatsächlich um eine zweistufige Wasserstoffbombe gehandelt hat oder um eine technologisch weniger anspruchsvolle, geboostete Nuklearwaffe. Bei einer solchen geboosteten Nuklearwaffe handelt es sich um einen Sprengsatz, der nach dem Prinzip der Kernspaltung funktioniert, dem aber Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium beigegeben werden, wodurch die Sprengkraft erhöht wird. Fest steht jedenfalls, dass dieser Test um ein Vielfaches stärker war als alle früheren Nuklearwaffentests Nordkoreas. 100 Kilotonnen haben eine enorme Zerstörungskraft. Wenn man sich eine ungefähre Vorstellung von dem machen will, was 100 Kilotonnen anrichten können, empfehle ich die Online-Applikation NukeMap von Alex Wellerstein. Nach diesem Test ist nun die zentrale Frage, wann Nordkorea zwei technische Herausforderungen meistern kann. Die erste Herausforderung ist es, einen nuklearen Sprengsatz so zu verkleinern, dass er mit einer Rakete transportiert werden kann. Zusätzlich zur Verkleinerung des Sprengsatzes liegt eine zweite Herausforderung in dessen Schutz gegen die Einwirkungen während dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Raketen mit größeren Reichweiten verlassen auf ihrer Flugbahn die Erdatmosphäre. Im Anflug auf sein Ziel tritt der nukleare Gefechtskopf wieder in die Erdatmosphäre ein und muss, wie die Kapsel einer Mondfähre etwa, den Erschütterungen und der Hitze des Wiedereintritts standhalten. Wissenschaftler und Regierungsvertreter sind sich derzeit nicht einig, ob Nordkorea diese beiden Herausforderungen bereits jetzt meistern kann. Aber angesichts der überraschend rasanten Entwicklungen des nordkoreanischen Nuklearwaffenprogramms ist die Frage nicht mehr, ob Nordkorea diese Hürden nehmen kann, sondern wann es dazu in der Lage sein wird. Jedenfalls hat der Nuklearwaffentest des vergangenen Sonntags einmal mehr unterstrichen, dass sich Nordkorea auf eine nukleare Abschreckungsfähigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten zubewegt. Will man Nordkoreas Logik der Abschreckung verstehen, so empfiehlt sich ein Blick in die Arbeit des MIT-Professors Wiping Narang, der sich mit den Strategien kleinerer Nuklearwaffenstaaten beschäftigt. Laut Narang verdichten sich die Anzeichen, dass Nordkorea, ähnlich wie Pakistan, auf eine Strategie der asymmetrischen Eskalation abzielt, um seine Unterlegenheit im Bereich der konventionellen Bewaffnung auszugleichen. Nordkorea verfügt zwar über Streitkräfte mit mehr als 1 Million aktiven Soldatinnen und Soldaten, jedoch sind diese mit Problemen wie der Überalterung des Geräts, Engpässen in der Versorgung mit Treibstoffen und Unterernährung konfrontiert. Nordkoreas Streitkräfte können zwar enormen Schaden anrichten, und das vor allem mit der grenznahen Artillerie, sie hätten aber gegen eine Intervention der USA im Verbund mit Südkorea nicht lange Bestand. Nordkorea scheint diese Unterlegenheit im Bereich der konventionellen Waffen durch eine Strategie ausgleichen zu wollen, die im Fall eines militärischen Konflikts sehr früh den Einsatz von Nuklearwaffen vorsieht. Nuklearwaffen würden also dazu dienen, gegnerische Streitkräfte am Vorrücken zu hindern und durch eine nukleare Eskalation ein Ende der Kampfhandlungen zu erzwingen. An dieser Stelle kommen auch Nordkoreas Interkontinentalraketen ins Spiel. Die Fähigkeit, die USA mit einem nuklearen Sprengsatz zu treffen, soll einen nuklearen Vergeltungsschlag auf den Ersteinsatz von Nuklearwaffen abschrecken und damit das Regime in Pyongyang vor der Zerstörung retten. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Meldung der nordkoreanischen Nachrichtenagentur anlässlich der zuvor erwähnten Inspektion einer Wasserstoffbombe durch Kim Jong-un. In einer Passage der Meldung wird darauf verwiesen, dass diese neue Nuklearwaffe Nordkorea nun in die Lage versetze, durch eine Detonation in der Atmosphäre einen elektromagnetischen Impuls zu erzeugen. Ein solcher Impuls wird durch eine Detonation von Nuklearwaffen ausgelöst und kann, wenn die Detonation in großer Höhe erfolgt, großflächig Elektroinstallationen zerstören. Die Botschaft Nordkoreas an die Vereinigten Staaten ist also, dass ein möglicher Einsatz von Nuklearwaffen nicht notwendigerweise gegen ein Ballungszentrum erfolgen müsse, sondern gegen die USA als moderne Gesellschaft. In den USA gibt es seit langem eine gewisse Sensibilität und eine Debatte über das Risiko eines Angriffs mit einem elektromagnetischen Impuls. So gibt es etwa eine Kommission des Kongress, die sich eben mit diesem Risiko beschäftigt. Das heißt, die Botschaft Nordkoreas an die Vereinigten Staaten ist, wir können euch treffen, wir können euch massiv treffen, selbst wenn wir nicht tatsächlich ein Ballungszentrum angreifen. Eine Fähigkeit Nordkoreas, Ziele auf dem amerikanischen Festland zu treffen, rüttelt auch an den amerikanischen Allianzen mit Südkorea und Japan. Wie schon in Europa zur Zeit des Ost-West-Konflikts stellt sich den politischen Entscheidungsträgern in diesen Ländern die Frage, ob die Vereinigten Staaten im Zweifel tatsächlich bereit wären, San Francisco für Seoul oder Tokio zu opfern. Sind also die Sicherheitsgarantien der USA angesichts einer möglichen Verwundbarkeit tatsächlich belastbar? Trumps Signale gegenüber Südkorea sind widersprüchlich. Einerseits stellte er vor kurzem die Kündigung des Freihandelsabkommens mit Südkorea in Aussicht und kritisiert das Land für eine Politik der Beschwichtigung gegenüber Nordkorea. Andererseits signalisierte er die Bereitschaft der USA, eine vertragliche Beschränkung der Leistungsfähigkeit südkoreanischer Raketen zu überdenken und amerikanische Rüstungsexporte nach Südkorea auszudehnen. Während des Präsidentschaftswahlkampfes hatte Donald Trump noch davon gesprochen, dass Japan und Südkorea mehr Verantwortung für ihre Verteidigung übernehmen sollten und angedeutet, dass dieses Mehr an Verantwortung auch den Besitz eigener Nuklearwaffen umfassen könnte. Nach dem 6. Nuklearwaffentest Nordkoreas werden nun in Südkorea wieder jene Stimmen lauter, die genau dies fordern oder zumindest die neuerliche Stationierung taktischer Nuklearwaffen durch die USA andenken. Derzeit hat Südkoreas Regierung zwar signalisiert, dass sie keine Stationierung taktischer Nuklearwaffen wünscht, aber dies kann sich ändern. Wie ist nun die längerfristige Perspektive eines Abschreckungsverhältnisses mit Nordkorea? Grundsätzlich möchte ich hierzu anmerken, dass Kim Jong-un zwar ein ruchloser und bizarrer Diktator ist. Er und die Führungsspitze und ihn handeln aber durchwegs rational, in dem Sinn, dass das Handeln an klaren Zielen orientiert und konsequent strategisch ist. Ein Abschreckungsverhältnis mit Nordkorea ist also prinzipiell möglich, wie es auch im Fall der Sowjetunion möglich war, auch wenn es Stimmen in Washington gibt, die dies bezweifeln. Die Stabilität eines zukünftigen Abschreckungsverhältnisses wird nicht zuletzt davon abhängen, welche Ziele Kim Jong-un längerfristig verfolgen wird. Verfolgt er weiterhin das Ziel einer defensiven Sicherung seiner Herrschaft, kann das Abschreckungsverhältnis längerfristig stabil bleiben, sofern die Ziele der USA ebenfalls defensiv bleiben. Anders würde es sich jedoch verhalten, wenn eine Abschreckungsfähigkeit gegenüber den USA die Führung in Pyongyang zu mehr Risiko oder Aggression im Außenverhalten verleiten würde. Zwar halte ich das Szenario eines Offensivkriegs gegen Südkorea zum Zweck der Wiedervereinigung als wenig plausibel und das nicht zuletzt aufgrund des Zustands der nordkoreanischen Streitkräfte, aber Nordkorea könnte versuchen, durch begrenzte militärische Gewaltanwendung Zugeständnisse zu erpressen. Ein solches Verhalten könnte relativ schnell zu einer militärischen Eskalation auf der koreanischen Halbinsel und auch zum Einsatz von Nuklearwaffen führen. Eine der Lehren des Ost-West-Konflikts ist es, dass die Stabilität nuklearer Abschreckung auch davon abhängt, dass Staaten miteinander kommunizieren und das vor allem in Krisenzeiten. Die Kuba-Krise hat genau diese Notwendigkeit auf drastische Art und Weise verdeutlicht und führte auch dazu, dass Washington und Moskau das sogenannte Rote Telefon als direkten und schnellen Kommunikationskanal installierten. Nachdem Nordkorea wohl längerfristig ein Nuklearwaffenstaat bleiben wird, wären solche Maßnahmen der Kommunikation und Vertrauensbildung auch in diesem Zusammenhang nötig. Sie wären vor allem nötig, um eine nukleare Eskalation auf der koreanischen Halbinsel zu verhindern. Eine etwas vertiefte Auseinandersetzung mit möglichen Rüstungskontrollmaßnahmen findet sich in einer früheren Folge des World Politicast. Für heute danke ich für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge.